So langsam gehen einem echt manchmal die Argumente aus, vor allem die positiven, vor allem nach dem letzten Spiel gegen den VfB Stuttgart. Positiv hervorzuheben sind natürlich die zwei Tore, allerdings haben die wieder einmal nicht zu einem Sieg, geschweige denn zu einem Unentschieden gereicht. Über alles das und vieles mehr werden wir natürlich hier sprechen im Wölferadio.
Wölferadio, der VfL-Podcast. Mit Christian Ohrens.
Aber Yannick Gerdt kommt dazu, hilft ebenfalls Richtung Grundlinie unterwegs, passt zurück, hat den Strafraum, Eck zu Paredes. Wir haben 1 gegen 1 mit Meier, steckt durch auf Mene, Mene 2 und Mene legt den rein! Rechts oben in den Winkel!
Gespielt.
Perfekt ausgespielt mit der notwendigen Ruhe in dieser Situation. Mene, der da selber den Ball noch Richtung Paredes bringt, der steckt den vom linken Strafraum weg einmal rein, Meier lässt ihn nur einmal durchtropfen auf Mene, der hintenrum eingelaufen ist und dann aus dem Spitzenwinkel legen Mene den perfekt ins lange Eck und so schnell hast du deinen Ausgleich, Volker.
Max Arnold jetzt mit dem Freistoß, rechte Position, gute 30, 35 Meter, bringt den Ball jetzt scharf nach links, der kommt gut, das sieht gut aus. Oh!
Wind und Metzger! Und Metzger stolpert den rein! Und Metzger stolpert den rein! Da war ein bisschen Kuddelmuddel im Strafraum, Arnold bringt den Ball von rechts, Wind kriegt den Abstoß irgendwie geblockt in der Stuttgarter Hintermannschaft und dann steht Lukas Metzger. Und schiebt den rein.
So sieht's aus. Erster Ballkontakt. Herzlich willkommen, Lukas Metzger.
Jan Schildwächter und Volker Rechin letzten Samstag bei Wölfe Radio Arena live aus der Volkswagen Arena. Es gab 2 Tore zu bejubeln. Leider haben diese Tore nicht gereicht, um irgendeinen Punkt bei diesem Spiel gegen den VfB Stuttgart mitzunehmen. Und Niko Kovac fand im Anschluss bei der Pressekonferenz auch klare Worte und hat auch ganz klar die Defizite aufgezeigt, die man bei diesem Spiel sehen konnte.
Ich finde, dass wir in der ersten Halbzeit gerade bis zum Tor Probleme hatten. Wir hatten dort im Anlaufverhalten, gerade auf der rechten Seite, mächtig Probleme, weil wir es so nicht umgesetzt haben, wie wir das gewollt hätten, beziehungsweise wie wir es auch geplant haben. Nach dem 1:0 fand ich, ging es dann ein wenig besser, aber auch jetzt nicht so, dass ich das Gefühl hatte, wir können Chancen kreieren, beziehungsweise dort ein Tor erzielen. Beim ersten Tor, Fehler beim zweiten Tor. Wir kommen gut raus, haben gleich nach dem langen Ball die Möglichkeit, gut zu flanken, beziehungsweise es hätte auch ein Eigentor geben können. Schaffen es nicht, das 1:1 ein bisschen länger zu halten. Wir hätten dort wahrscheinlich das Publikum dann auf unsere Seite gezogen, weil wir hatten schon eine Druckphase. Ja, dann musst du wieder so einen Nackenschlag hinnehmen. Ja, auch dort wieder ein klarer Stellungsfehler, klarer taktischer Fehler, der dann zum Elfmeter führt. Beim dritten Tor, da muss man sich dann reinschmeißen, versuchen den Ball zu blocken, sehr gut herausgespielt, die Seite verlagert, versucht dort dann 1:1 zu gehen. Wir haben es versucht, aber ich glaube, unterm Strich ist der Sieg völlig in Ordnung. Heute habe ich nicht das Gefühl gehabt, wie gegen Frankfurt oder auch gegen Dortmund, dass uns da vielleicht noch das 3:3 gelingt. Deswegen müssen wir damit jetzt heute leben und sind natürlich sehr enttäuscht.
Tja, aber was bringt es uns am Ende zu sagen, ja, da sind wir etwas enttäuscht, das hat nicht gereicht. Es hat die ganzen letzten Wochen oftmals nicht zu einem Sieg gereicht, häufig zu Unentschieden. Aber letzten Endes führte das aber auch dazu, dass wir in der Tabelle nun mal da stehen, wo wir jetzt stehen. Jemand, der sich das Spiel auch angeschaut und sich so seine Gedanken drüber gemacht hat, ist auch dieses Mal mein Podcast-Kollege Lenny Nero.
Wölferadio. Kommentar.
2 Schritte vor und 3 wieder zurück. Diese Zustandsbeschreibung für den VfL Wolfsburg trifft es wahrscheinlich im Moment am besten. 2 recht passablen bis guten Auftritten gegen Frankfurt und Dortmund folgte dann gegen Stuttgart wieder ein weitestgehend miserabler. Dabei kam einmal mehr zutage, dass diese Mannschaft eine Wundertüte ist, die ihre Leistungsschwankungen einfach nicht in den Griff kriegt. Sinnbildlich dabei das 1:1 und das 1:2 aus Wolfsburger Sicht. Der Ausgleich wunderbar und einstudiert herausgespielt mit tollem Laufweg, präzisem Passspiel und hervorragendem Abschluss. Quasi im Gegenzug verschuldet der Torschütze von eben durch schlechtes Stellungsspiel und noch schlechterem Zweikampfverhalten einen Elfmeter, der die Mannschaft wieder ins Hintertreffen bringt. 2 Schritte vor und 3 wieder zurück eben. Auch muss hinterfragt werden, ob eine Mannschaft, die vorher durchaus ordentlich auftrat, auf einer Position zwingend verändert werden musste und diese Position dann auch noch maßgeblich für den Rückstand in Halbzeit 1 verantwortlich gewesen ist. Zur Pause wurde diese Aufstellung dann auch schon wieder korrigiert. Da kann man sich schon fragen, welche bombastischen Trainingsleistungen muss der Spieler gebracht haben, um seine Aufstellung zu rechtfertigen? Oder welche taktischen Zwänge es gab, eine Mannschaft, die sich gegen Frankfurt und Dortmund einigermaßen gefunden zu haben schien, hier wieder umzubauen. Die größte Frage ist für mich aber, wie kann eine Truppe gegen Stuttgart wieder in diese Blutleere eintauchen, bis zum 1:1 jedenfalls, während man in den Spielen vorher von Beginn Einsatzwillen, Aggressivität und der Rasen soll brennen gesehen hat. 2 Schritte vor und 3 zurück ist das. Mittlerweile sind wir in einer Phase der Saison, wo das nicht mehr akzeptabel ist. Die gleiche Punktausbeute wie in der Relegationssaison 2018 zum gleichen Saisonzeitpunkt ist nicht nur weit entfernt von eigenen Ansprüchen, sondern sollte ein Alarmsignal sein. Sich nur darauf zu verlassen, dass es Köln, Darmstadt und Mainz noch schlechter machen werden, das wäre fahrlässig. Hinzu kommt die zumindest öffentliche Trainerdiskussion. Es wird nicht einfacher, wenn eine große Anzahl von VfL-Fans im Umfeld hier dringend Handlungsbedarf und zwar sofort sieht und medial im Grunde schon feststeht, dass im Sommer jemand anderes auf der Trainerbank sitzt. Niko Kovac coacht am Spielfeldrand so leidenschaftlich wie glücklos im Moment. Die Mannschaft zeigt, dass sie nicht gegen ihn spielt, kann aber durch fehlende Konstanz auch nicht zur Entspannung der Situation beitragen. Alibi-Diskussionen um Schiri-Leistungen oder den Zustand des Rasens sind auch nicht der richtige Weg, um hier Abhilfe zu schaffen. Am Ende fehlen die Punkte und die müssen spätestens nach Leverkusen eingefahren werden. Es würde aber zum VfL Wolfsburg passen, wenn ausgerechnet beim ungeschlagenen Spitzenreiter am Sonntag was gehen würde. Es wäre ein Signal, dass vielleicht nach 2 Schritten vorwärts, na, vielleicht doch ein weiterer folgt und nicht wieder 3 zurück.
Wölfe Radio. Wölfe Talk.
Tja, hast du da noch große Worte? Eigentlich nicht. Wobei, wir können das mal überprüfen, nämlich mit einem, der am vergangenen Samstag live im Stadion war und das Spiel kommentieren durfte. Bei mir ist heute Jan Schildwächter. Es freut mich.
Moin Christian nach Hamburg, freut mich auch. Schön, dass ich mal wieder dabei bin.
Tja, der liebe Lenny hat gerade in seinem Spielkommentar gesagt, 3 Schritte vor, nein, 2 Schritte vor und 3 zurück. Wir wollen das ja auch richtig zitieren. Passt das zu dem, was wir am vergangenen Samstag im Stadion live sehen durften bzw. mussten?
Weiß ich nicht, ob ich mich da 100% mit einordnen würde. Also ich habe eher das Gefühl, wir treten aktuell so ein bisschen auf der Stelle. Ich war ja mit Gerald in Berlin beim Auswärtsspiel gegen Union und hatte da das erste Mal das Gefühl, dass das, was Kovac eben auch sagt, die Mannschaft will und die performt gut und wir sind die bessere Mannschaft in den Spielen, dass ich das da auch das erste Mal wirklich gesehen habe. Ich glaube, das konnte man gegen Dortmund ganz gut bestätigen. Frankfurt war dann auch wieder so ein Spiel, wo man nach hinten hin sich ein Stück weit hat einlullen lassen. Und gegen Stuttgart war es halt so, dass wir da, fand ich zumindest, den Kürzeren gezogen haben. Also da war der Unterschied deutlicher als jetzt gegen Dortmund und gegen Frankfurt. Aber nichtsdestotrotz, ob wir jetzt einen Schritt zurück gemacht haben, kann ich nicht zu 100% sagen. Ich glaube eher, wir treten halt auf der Stelle und kommen nicht vom Fleck logischerweise und wissen vielleicht auch nicht so genau, was der Grund dafür ist.
Wenn du eine Mutmaßung anstellen müsstest, was glaubst du, was der Grund ist?
Ja, es ist wirklich schwer zu sagen. Es ist jetzt eine Gemengelage, wo man sich ein Stück weit durch die Spielergebnisse auch rein manövriert hat. Volker und ich, wir hatten das gegen Stuttgart auch während des Spiels auch mal besprochen, dass wir glauben, dass es halt am Ende eine mentale Geschichte ist. Also ausgelöst dadurch, dass du eigentlich gut in die Saison gekommen bist, dann die Mannschaft selber vielleicht auch mit vielen personellen Wechseln ein Stück weit verunsichert hast. Die ein oder andere Entscheidung, die vielleicht nicht glücklich war, was die Aufstellung angeht, und du es dann halt einfach nicht in Ergebnisse übertragen konntest. Dann hat man vielleicht den einen oder anderen Zweifel, wenn man auf dem Feld steht. Und wenn man dann eben nur unentschieden spielt oder die Spiele nicht gewinnen kann, dann nagt das natürlich an einem Profisportler, der ja, sich auch durch Siege definiert und durch Punkte, die er holt. Und ich glaube, diese Gemengelage hat jetzt mit dieser ja fast schon unendlichen Strecke an Unentschieden und Niederlagen einfach dazu geführt, dass wir, ich will nicht sagen, die Willensstärke wäre das falsche Wort, aber so ein bisschen die Kraft nicht aufbringen können, halt Spiele zu entscheiden, weil wir haben entweder bei Spielen wie gegen Dortmund das Problem, dass wir lange Zeit die bessere Mannschaft sind, aber das entscheidende Tor nicht machen, um das Spiel zu gewinnen, oder halt bei Spielen wie gegen Frankfurt dann in Führung sind, aber die Führung nicht über die Zeit bringen können und die drei Punkte dann doch noch liegen lassen. Und da fehlt mir so ein Müh-Entschlossenheit und so ein Müh-Selbstverständnis, auch einfach so einen Sieg mal zu erzwingen.
Könnte man auch Selbstverständnis mit dem Wörtchen Selbstvertrauen ersetzen? Oder würdest du schon sagen, Selbstvertrauen ist da? Ich würde sagen, nein. Darum würde ich ja diesen Wortwechsel oder Worttausch anstreben, weil ich finde, klar, am Ende, wenn man Statements von der Mannschaft hört, dann scheinen sie schon Selbstvertrauen zu haben, aber irgendwie schafft man es nicht, das Ganze aufs Spielfeld zu bringen. Und ich war, oh Gott, bei welchem Spiel war ich denn? Jetzt muss ich ernsthaft überlegen. Gegen Hoffenheim, genau. Ich war beim Spiel gegen Hoffenheim im Stadion. Und da ist tatsächlich im Anschluss Max Arnold gefragt worden, hey, irgendwie war ein bisschen Unsicherheit bei euch da. Und die Frage fand er überhaupt nicht lustig. Ich sagte, nein, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel du warst. Unsicher waren wir nicht und verunsichert waren wir auch nicht. Ich sehe das auch als außenstehender Beobachter inzwischen ein bisschen anders. Wie siehst du das?
Also ich würde dir da völlig recht geben. Natürlich hat das am Ende auch immer mit Selbstvertrauen zu tun, wenn du eine breite Brust hast und du weißt im Zweifel, wir machen jetzt mal das Gegenteil auf. Du weißt im Zweifel, du kannst machen, was du willst, du wirst dieses Spiel gewinnen. Am Ende hast du die nötige Qualität, den Sieg über die Ziellinie zu schieben. Dann kann man da natürlich ein Selbstverständnis und auch ein Selbstvertrauen entwickeln, das dich dann nochmal pusht in den letzten Minuten, weil du einfach, ja, salopp formuliert, keine Angst davor hast, einen Fehler zu machen. Und beim VfL ist es, glaube ich, gerade ein bisschen umgekehrt, dass man sich eher fragt, ja, es ist eigentlich egal, was ich mache, am Ende treffe ich die falsche Entscheidung und wir kriegen das Gegentor noch oder wir können die letzte Chance eben nicht nutzen, um noch das Spiel zu gewinnen. Von daher bin ich völlig bei dir. Klar, ich kenne die Äußerungen auch und ich verstehe das auch, dass man da jetzt überhaupt keinen Keil reinkriegen will oder dass man sich nachsagen lassen möchte, man sei nicht gefestigt oder man hätte kein Selbstvertrauen. Aber am Ende ist halt in meiner Beobachtung zwischen der Aussage und dem schlussendlichen Ergebnis noch eine Differenz da. Und die kann man auch aus meiner Sicht schlecht wegdiskutieren, weil am Ende zählt ja das, was du an Ergebnis auf den Platz bringst und nicht, wie gut du die Woche über im Training performt hast. Also das sind schon nochmal zwei verschiedene Paar Schuhe und am Ende gibt nur das Spiel die Punkte.
Das ist wohl wahr. Man muss sich aber auch inzwischen dann wirklich mal fragen, was ist da wirklich los und vor allem, wie kriegt man es, die verbliebenen Spieltage noch wieder in den Griff, beziehungsweise ich bin eigentlicher Optimist, aber ich stelle es mal die etwas pessimistisch angehauchte Frage, kriegt man es überhaupt noch in den Griff? Zu welcher Fraktion gehörst du eigentlich? Gehörst du zur Fraktion, gehörst du zur Fraktion Trainer raus oder bist du jemand, der sagt, um Gottes Willen, je länger wir an einem Trainer festhalten, umso besser?
Ich habe mich noch nicht entschieden, wenn ich ganz ehrlich bin. Also das große Problem, was ich habe, ist, ich fange mal so an, als Gerald und ich in Berlin waren und das Spiel kommentiert haben gegen Union und wir wussten, wir haben jetzt dieses Spiel verloren, wo wir aus unserer Sicht ja auch die bessere Mannschaft waren. Du kriegst dann total unnötiges Gegentor nach einer Ecke, die ganze Vorgeschichte mit Moritz, der da runter musste, obwohl es eigentlich ein Foul an ihm war und so weiter und so fort. Also super unglücklich gegen dich gelaufen, obwohl du dann ein super Auswärtsspiel gemacht hast. Und wir wussten, wir haben jetzt Dortmund, Frankfurt, Stuttgart und Leverkusen vor der Brust und wir haben da schon gesagt, lass uns mal gucken, auf welchem Platz wir stehen, wenn wir diese vier Spiele hinter uns gebracht haben und wie es rund um Ostern aussieht. Und wenn wir jetzt halt gucken, können wir ja schon sehen, dass wir punktgleich sind auf dem 13. Platz mit dem 14. Union und 15. Bochum. Das heißt, wenn wir das Spiel jetzt gegen Leverkusen am kommenden Sonntag nicht erfolgreich bestreiten und unsere Konkurrenten Punkte holen, sind wir mal ganz schnell 15. Und mir fehlt im Moment, und ich glaube, es geht vielen so, der Ansatz im Spiel zu sehen, wo die Reise hingehen soll. Die Idee, wie du es gerade richtig formuliert hast, die Idee zu finden oder zu sehen, dass sich da in den nächsten Spielen was ändert, weil danach kommt Augsburg, die sind auch super drauf. Ja, also es ist auch eine Kampfmannschaft, da haben wir das Hinspiel auch nach Führung noch aus der Hand gegeben. Also die werden vielleicht tabellarisch, ich sag mal, einfacher, die Aufgaben, die dann kommen, aber rein vom Spielansatz und von auch, ja, vom körperlichen oder von der Einsatzbereitschaft her wird es nicht zwingend einfacher werden. Aber um deine Frage zu beantworten, ich habe mich ehrlicherweise noch nicht entschieden, aber ich sehe aktuell wenig Ansatzpunkte, wo man sagen kann, wenn wir das jetzt weitermachen, dann wird es besser, weil diese Durchhalteparolen, wenn wir ehrlich sind, die schieben wir jetzt auch schon Wochen vor uns her. Auf der anderen Seite, ja, sieht man halt auch nicht klare Defizite, die, also ich zumindest nicht, die man jetzt auf Kovac und sein System oder seine Idee, Fußball zu spielen, runterbrechen kann, als dass man da sagen könnte, ein Trainerwechsel mit einer frischen Idee würde dann Umschwung bringen. Also es ist eine wahnsinnig verzwickte Situation, aus der wir aber gemeinsam raus müssen.
Man muss sich aber auch immer mal selber fragen, und zwar immer dann, wenn man meistens ja anonym im Internet die Trainerausrufe laut werden lässt. Was soll ein neuer Trainer denn jetzt in dieser doch recht kurzen Zeit bis Saisonende beschicken? Ja, du schmeißt jemanden in ein Feld, ja, mit einer Mannschaft, die über ein Jahr hinweg ein gewisses Spielsystem gewohnt ist, ja, die eine gewisse Führung oder einen gewissen Führungsstil gewohnt ist. Und erwartest quasi, ich meine, das hat es oft genug gegeben, aber trotzdem stelle ich dieses System einfach mal in Frage, mitten in der laufenden Runde einen Trainer rauszuschmeißen. Ja, du verlangst dann quasi, dass er jetzt noch irgendwie rettet, was vielleicht noch zu retten ist. Die Frage ist halt immer, funktioniert das? Natürlich, es hat oft funktioniert, es hat auch beim VfL oft funktioniert, aber kann dieses System so weiter funktionieren? Ja, ich habe letztens den schönen Satz gelesen, du kannst einer Mannschaft den Trainer menschlich wegnehmen, ja, aber der Trainergeist, ja, der die letzten 1 bis 1,5 Jahre dort regiert hat, der bleibt noch ein bisschen in den Köpfen bestehen. Also neuer Trainer heißt ja noch lange nicht, dass es sofort dann die Kehrtwende schlechthin geben wird.
Nee, eben. Also ich glaube, wir müssen uns zuallererst mal von der Vorstellung verabschieden, dass in dieser Saison noch irgendetwas anderes drin wäre als ein Platz im gesicherten Mittelfeld. Also nach oben hin geht nichts mehr, auch wenn es von den punktetechnisch der Abstand gar nicht so wahnsinnig riesig ist, weil es ein sehr enges Mittelfeld ist. Aber allein statistisch gesehen ist es nahezu unmöglich, da noch alles oder alles an Punkten zu holen, um da eben irgendwie im Kampf um Europa noch mitzureden. Also das Einzige, was wir machen können in dieser Saison aus meiner Sicht, ist, den Abstand nach unten nicht kleiner werden zu lassen. Und dann gebe ich dir völlig recht. Also ja, es ist sicherlich nachweisbar, dass ein Trainerwechsel einen kurzzeitigen Effekt mit sich bringt. Das sieht man ja aktuell auch gerade wieder bei Mainz beispielsweise oder als Augsburg den Trainer gewechselt hat. Seitdem geht es da auch wieder bergauf. Aber ich glaube, du kannst bei sowas in der Saison eher so an den Grundtugenden und an den, ich sag mal, ja, einfacheren Rädchen im Fußball drehen. Also sowas wie körperliche Zustände, Kampfgeist, Einstellungsgeschichten und sowas. Aber damit wirst du halt, ich sag mal, den Abstieg verhindern, aber jetzt kein Hurra-Fußball spielen. Und ansonsten bin ich völlig bei dir, weil ich der Meinung bin, dass du durch einen Trainerwechsel erst einen Effekt erlebst, wenn sich das System und die Vorstellung des Trainers, wie man Fußball spielen möchte, verfestigt hat. Und das wird nicht innerhalb von wenigen Wochen zum Saisonende möglich sein, sondern da brauchst du Vorbereitung, da brauchst du natürlich tiefe taktische Absprachen, Laufwege müssen passen. Also das muss man ja alles auch ein Stück weit einstudieren, und bis das eine Mannschaft verstanden hat und das auch so in Automatismen übergegangen ist, braucht seine Zeit. Andererseits fehlen mir eben im Spiel des VfL aktuell eben genau diese Automatismen. Wenn ich mir das Flügelspiel anschaue, habe ich ganz oft das Gefühl, dass nicht klar ist, komme ich kurz, gehe ich lang, wo kommt der Ball hin? Und das finde ich dann doch schon ja, ein bisschen seltsam, wenn man jetzt fast 2 Jahre zusammenarbeitet, dass da die Raumaufteilung, man hat es gegen Stuttgart gesehen, wie überfordert vor allem unsere rechte Seite war mit Mittelstädt und Chris Führig, wodurch ja auch das 1-0 durch Guirassy dann gefallen ist, dass da halt Raumaufteilung, Positionsspiel, Laufwege nicht klar sind, das macht mich schon ein bisschen stutzig.
Definitiv. Also ja, ich glaube, es ist wirklich die beste Mittelwegslösung, einfach die Saison so gut wie nur möglich zu Ende zu bringen und dann wirklich mal in die Reflexion zu gehen. Nicht nur auch auf Trainerseite, sondern generell, ja, auch bei der Mannschaft, was ist eigentlich auch im Zusammenspiel schiefgelaufen? Ja, man ist ja ein Team und bei manchen Spielen hat man aber auch so das Gefühl, ja, das Team ist irgendwie gerade in der Mittagspause irgendwie, oder der Teamgedanke ist zumindest gerade nicht da, was eigentlich sehr schade ist, weil gerade auch mit unseren Stammspielern kennen wir es ja noch anders und wir sind ja auch, ja, das klingt immer so lapidar und flapsig, wir sind ja auch Besseres gewohnt, auch in Wolfsburg.
Ja, vor allem, du bist ja mit einer ganz anderen Spielidee rangegangen in diese Saison. Ja, du hast durch 2 Spiele 80 Millionen Euro eingenommen. Klar, Micky war ein Riesenverlust für die Innenverteidigung, aber aus meiner Sicht macht es der Mannschaftsteil noch mit am besten in diesem Jahr. Also da hast du dich auch adäquat dann verstärkt. Und Felix Metscher war sicherlich kreativ ein belebendes Element, aber hat ja jetzt auch noch nicht über Jahre hinweg das Spiel des VfL geprägt. Also du hast zwar natürlich Leistungsträger verloren gehabt, die aber jetzt keinen massiven Impact hatten oder eine riesen Ära beim VfL geprägt hat. Und auf der anderen Seite hast du das Geld eben verwendet in Spielertypen und auch in die Breite des Kaders, so wie es eben vom Trainerteam auch gewünscht war. Und hast eben auch genau die Spielertypen geholt, die dem System noch gefehlt haben oder die dich noch variabler, noch unausrechenbarer gemacht haben. Und genau das funktioniert halt nicht. Also im Zusammenspiel siehst du halt nicht die erhofften, ja, Verbesserungen oder Fortschritte, die du ja im Sommer auch glaubwürdig vermitteln konntest, da, ja? Und dazu halt Spieler wie ein Kaminski, der letztes Jahr eine gute Debütsaison hatte, der dieses Jahr überhaupt keine Rolle mehr spielt beispielsweise. Das ist alles eine Riesengemengelage, die zusammenkommt und wo man sich fragt, wie halt aus einem guten, glaubwürdigen und nachvollziehbaren Plan im Sommer ja relativ viel Chaos entstanden ist.
Bevor wir auf das Spiel am kommenden Sonntag schauen, würde ich gerne nochmal eine recht lustige Geschichte aufgreifen. Ich konnte das Spiel am Samstag leider nicht live verfolgen und habe nur am Ende diverseste Berichterstattungen gelesen bzw. gehört. Und da war von einer leichten Irritation auf dem Spielfeld die Rede, weil irgendwelche Fans gepfiffen haben, aber die Spieler auf dem Spielfeld dachten, es sei irgendwie abgepfiffen worden aus irgendeinem Grund. Stimmt das so oder ist da irgendwas falsch in den Meldungen transportiert worden?
Nee, das war tatsächlich so. Ich kann mich jetzt nicht mehr genau an die Spielminute erinnern, wo das war, aber ich weiß, dass Volker und ich komplett verwirrt waren, weil wir eigentlich eine Offensivaktion hatten. Dann gab es einen Abpfiff und der Schiedsrichter ging vom 16er der Stuttgarter bis hinten zu unserem Torhüter, bis zu Kuhn Castells. Und es war niemandem so richtig klar, was er da jetzt vorhat. Er hat immer wieder in die Luft gezeigt, so eine rotierende Handbewegung gemacht. Aber wir konnten uns absolut keinen Reim darauf machen, was genau da los ist, bis dann eben die Stadiondurchsage kam, dass es wohl Pfiffe gäbe, die den Schiedsrichter und auch die Spieler irritieren würden und dass das eben zu lassen sei. Ich muss ganz ehrlich sagen, Volker und ich, das kann aber auch sein, dass wir, einfach weil wir im Tunnel waren, das gar nicht mitbekommen haben, dass es da Pfiffe gab. Aber die Volkswagen Arena hat die Durchsage auch entsprechend quittiert und dann gab es ein recht lautes Pfeifkonzert. Also es war eine recht kuriose Situation, wo ich ehrlicherweise auch nicht weiß oder selber die Pfiffe nicht gehört habe, aber ich gehe mal davon aus, dass der Schiedsrichter nicht ohne Grund das Spiel unterbricht und sagt, Leute, das wird schwierig, wenn hier alle irgendwie Situationen abpfeifen, die es so gar nicht gab.
Ja, trotzdem. Irgendwie ist das, ich glaube, bei uns hat es das noch nicht gegeben, oder? So in dieser Form. Also für mich war das mal was ganz Neues. Aber irgendwie hält diese Saison eh alles parat. Tennisbälle, ferngesteuerte Autos, Abpfiff aus den Rängen. wer weiß, was ja, irgendwie noch kommt. Also.
Ja, aber guck, wir haben ja noch ein paar Spiele. Ne? Also ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass wir das mal hatten. Es gab ja immer mal so ein paar Verwirrte, die mal eine Trillerpfeife mit dabei hatten und sich da lustig fanden. Aber in der Konsequenz und in der Masse, dass das als so störend empfunden wurde, das habe ich tatsächlich auch noch nie mitgekriegt.
Da sind wir mal gespannt, was dann noch so auf uns zukommt. Am Sonntag geht es für uns nach Leverkusen. Und das ist wirklich so ein Spiel, für mich persönlich, da blicke ich mit einem weinenden und einem lachenden Auge drauf. Und zwar ist das ein Spiel, wo ich für mich persönlich sage, als Wölfe-Fan mit grün-weißer Brille wäre Verlieren absoluter Bockmist. Auf der anderen Seite finde ich, jeder Verein, der es irgendwie schafft, den Bayern mal in einer Saison den Rang abzurennen und streitig zu machen, der hat jeden Punkt und jeden Sieg verdient. In dem Fall ist dann aber auch so viel Fußballliebe da, dass ich den Leverkusern aber auch mal dann ihre 3 Punkte zugestehe, weil das, was die da im Moment leisten, das ist allererste Sahne und das verdient absoluten Respekt.
Ja, 100%. Also das, was Leverkusen da spielt, ist wirklich herausragend. Haben in der Sommerpause wahnsinnig viel richtig gemacht. Ich gebe zu, den Xhaka-Transfer, der hatte mich nicht überzeugt. Also ich war skeptisch, musste mich da aber sehr, sehr schnell selbst korrigieren. Durfte auch das Hinspiel kommentieren in Wolfsburg. Also das war schon, ja, auch in der Abgezocktheit und in der Cleverness wahnsinnig beeindruckend. Und ich find's total super, dass da eine Mannschaft vorneweg marschiert, die nicht Bayern München heißt. Und ich find's auch super, dass Borussia Dortmund da in diesem Jahr überhaupt nichts mit zu tun hat mit dem Meisterschaftskampf, sondern dass es da jetzt eine dritte Partei gibt, die mit einer ähnlichen Historie des VfL ausgestattet ist und ein Stück bunter macht. Finde ich auch total klasse. Nichtsdestotrotz, ja, auch wenn es wirklich schwierig wird und unwahrscheinlich ist, müssen wir da versuchen zu punkten. Also kampflos aufgeben und nur damit sie Meister werden, will ich die 3 Punkte nicht. So viel sei schon mal gesagt, auch wenn es natürlich, ja, David gegen Goliath ist, auch in der aktuellen Situation und wirklich wahnsinnig schwer wird, da ja, Überpassierbares mitzunehmen.
Ich bin sehr gespannt, wenn du auf das Spiel blickst, dass, wenn ich das richtig sehe, du ja auch wieder kommentieren darfst am kommenden Sonntag. Was denkst du, wird uns spielerisch erwarten?
Also ich erwarte einen Bayer Leverkusen, die komplett dominant auftreten werden. Sie spielen zu Hause. Nicht, dass sie einen Unterschied machen würden, wo sie spielen oder gegen wen sie spielen. Sie versuchen immer dominant aufzutreten, mit viel Ballbesitz den Gegner ja einzuschnüren. Also schon mehr oder weniger im Bayern-Fußball unterwegs zu sein. Ich erwarte nichts weniger am kommenden Sonntag. Aber die letzten Spiele von Leverkusen haben auch gezeigt, dass sie durchaus verwundbar sind. Also insbesondere das Heimspiel gegen Mainz haben sie mit sehr, sehr viel Glück gewonnen. Klar, so eine Spiele musst du auch gewinnen, wenn du am Ende Titel haben willst. Aber es zeigt zumindest, dass sie nicht komplett unverwundbar sind. Ich fand, sie waren ja bis so vor 2, 3, 4 Spielen wirklich auf einem Level unterwegs, wo man gedacht hat, also insbesondere auch nach dem Sieg gegen Bayern, wer soll die schlagen oder wer soll denen auch nur in irgendeiner Art und Weise gefährlich werden. Aber momentan, vielleicht ist es auch die tabellarische Situation und der wirklich gute Vorsprung auf die Bayern aktuell, der sie ein bisschen, ja, ein bisschen wackeliger werden lässt. Und deswegen gibt es da auf jeden Fall die Möglichkeit, auch reinzustoßen, wenn du halt das entsprechende Selbstverständnis mitbringst und auch der Meinung bist, du kannst da was holen und von Anfang an mit diesem Mindset auch ins Spiel gehst.
Definitiv. Also es ist ja noch nicht aller Tage Abend und wir haben ja auch in der Hinrunde durchaus unter Beweis gestellt bei der einen oder anderen Mannschaft, bei der es im Vorwege hieß, ja um Gottes Willen, die stehen tabellarisch über uns, da ist nicht zu holen, ja da war dann am Ende was zu holen. Aktuell weiß ich nicht, ob man sich darauf verlassen sollte, muss ich ganz ehrlich gestehen, aber es gab schon häufiger mal spielerische Überraschungen beim VfL. Also auszuschließen ist sowas ja nicht. Gerade dann, wenn sich Mannschaften in Sicherheit wiegen oder wir es als Fan am wenigsten erwarten, dann kam ja schon die ein oder andere Überraschung.
Ja, und ich sag mal, also wir haben ja die letzten Spiele gegen gute Mannschaften und gegen Mannschaften mit viel Ballbesitz auch nicht schlecht ausgesehen. Ja, gegen Dortmund sah es über weite Strecken sehr gut aus. Wir haben 2x Leipzig geschlagen, gut, das ist jetzt ein paar Monate her. Aber nichtsdestotrotz liegt uns vielleicht diese Spielanlage aktuell auch ein bisschen besser, Stichwort Selbstvertrauen und Ballbesitzfußball, wenn wir den Ball eben abgeben können und eher uns auf einen Gegner einstellen können, wo wir reagieren müssen. Und das wird uns definitiv am Sonntag auch erwarten. Und wie du gesagt hast, das Hinspiel war eng, das Hinspiel war umkämpft. Ich bin mit einem guten Gefühl aus dem Stadion gegangen, auch wenn wir verloren haben. Und warum sollte das nicht auch nochmal möglich sein? Und ja, dann drehen wir halt alle Statistiken einfach mal um. Gerade jetzt in dem Spiel, wo es keiner erwartet, so eine Niederlagen- oder Unentschieden-Serie zu beenden. Warum sollte dann nicht ausgerechnet das mal zutreffen und wir in Leverkusen, wie es so schön heißt, den Bock umstoßen, wo es ja die wenigsten von uns erwarten?
Man muss ja auch mal auf die letzten Ergebnisse von Leverkusen schauen. Die waren auch nicht entschieden hoch. Ja, das waren alles immer so ein bisschen knappere Kisten. Also von daher wäre da durchaus was zu holen. Ja, also ausgeschlossen ist es nicht, ist es nie. Dafür ist es Sport und dafür ist es Fußball. Und es wäre ja schlimm, wenn alles vorhersehbar und kalkulierbar wäre. Ich frage die Leute, die ich bei mir zu Gast habe, immer einen Blick durch die Kristallkugel. Was ist denn so ein Tipp von dir für Sonntag?
Oh, ist natürlich jetzt das am einfachsten zu tippende Spiel in der ganzen Saison. Echt schwierig. Ich glaube, wir können einen Punkt mitnehmen und gehen mit einem 1-1.
Gehe ich vollkommen d'accord mit, und nach dem Spiel am Sonntag hören wir uns wieder und mal gucken. Und
überprüfen wir
dann. Das machen wir auf jeden Fall. Du bist ja live on air für uns, aber nicht live aus Leverkusen, ne? Ihr kommentiert das Spiel dann aus dem Büro, aus dem Fansaal sozusagen.
Ja, genau, das machen wir wieder. Das ist für uns Sonntagabend 19:30 auch nicht leistbar, da bis nach Leverkusen zu fahren, weil wir ja logischerweise auch noch Montag nach Arbeit wieder nachgehen müssen. Und deswegen machen wir das in diesem Fall auch noch aus Wolfsburg. Aber wir sind natürlich mit Wölfer Radio Arena live wieder am Start und halten alle auf den Laufenden.
Das auf jeden Fall. Ab 19:15 geht's los bei der Partie auswärts gegen die Werkself aus Leverkusen. Und wie die ihre Chancen aktuell so einschätzen und was sie über die derzeitige Situation und diese grandiose Saison eigentlich so denken, das hören wir jetzt gleich im Kombinationsspiel. Vorher sage ich erstmal vielen lieben Dank. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst.
Ja, vielen Dank, Christian. Hat Spaß gemacht.
Wölfe Radio. Kombinationsspiel.
Und das Kombinationsspiel im Wölferadio mit, ja, soll ich schon sagen, mit dem kommenden deutschen Meister von Bayer 04 Leverkusen. Ja, die Mannschaft vom Rhein, die Macht vom Rhein. Sagt ihr das eigentlich selber?
Ja, natürlich. Natürlich sagen wir das.
Es ist klar. Und habt ihr schon gehört, die Stimme. Kevin Scheuren, mein Experte hier für Bayer 04 Leverkusen, seit Jahren zu Gast im Wölferadio, Podcaster, Tausendsasser rund um Bayer 04, möchte ich mal sagen. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist. Aber ich denke mal, das wird dir diesmal nicht so schwer gefallen sein, gehe ich von aus.
Ich glaube, das ist eine der leichtesten Besuche im Wölferadio in all unseren Jahren, Lars.
Das stimmt. Ich habe mal so leicht überschlagen. Ich glaube, so das erste Mal Kontakt so vor 10 Jahren. Ich glaube, wir haben so 10-Jähriges mittlerweile. Was?
Das kommt, glaube ich, so circa hin. Das kommt tatsächlich circa hin. Und wer hätte gedacht, dass das 10-Jährige ein besonderes Jahr wird, aber ich freue mich natürlich.
Ja, ein besonderes in jedem Fall. Also man merkt, lieber Wölferradio-Zuhörer, liebe Wölferradio-Zuhörerin, hier ist durchaus Sympathie vorhanden, aber das liegt, wie gesagt, da an der jahrzehntelangen fast schon Bekanntschaft hier. Die Podcaster-Familie kommt zusammen, möchte ich mal sagen. So, jetzt haben wir genug geschleimt, ja, und sind natürlich ganz gespannt drauf, zu wissen, ich meine, was bei euch los ist, sieht man ja auch, bekommt man ja auch logischerweise mit, dass das alles hervorragend läuft. Was man in Wolfsburg logischerweise nicht so mitbekommt, ist, warum läuft das denn bei euch so?
Ich glaube, weil einfach von Beginn an ein Plan dahinter steckte, was man dieses Jahr machen möchte, nämlich was gewinnen. Also ich glaube, es war nicht absehbar, dass es so läuft, wie es jetzt läuft, weil da muss einfach viel zusammenkommen und da kommt auch viel zusammen, so ehrlich muss man sein. Aber jeder Transfer, der im Sommer getätigt wurde, seien es Abgänge von Spielern wie Diaby, Bakker, Demirbay, auch Bellarabi, der seine Karriere beendet hat, und gleichzeitig aber auch jeder Zugang. Ja, also du sprichst über den Alejandro Grimaldo, der aus Lissabon kommt. Du sprichst über einen Granit Xhaka, der definitiv der Königstransfer war. Jonas Hofmann, Victor Boniface. Wir sprechen hier nicht mehr über typische Leverkusener Verpflichtungen der letzten Jahre. Ein junger Spieler kommt, der wird ausgebildet und zieht dann für viel, viel Geld hoffentlich weiter. Sondern da ist Erfahrung gekommen, da ist Erfolgshunger gekommen. Da sind Spieler gekommen, die mit Xabi Alonso, und das ist natürlich noch aus der Vorsaison der Kniff gewesen, zu sagen, okay, wir geben Xabi Alonso die Chance, sich in Leverkusen zu entfalten und geben ihm im Sommer das Heft in die Hand und sagen ihm, gemeinsam natürlich mit Simon Rolfes, Fernando Caro, so möchte ich meine Mannschaft aufstellen, den Fußball möchte ich spielen, diese Spieler möchte ich dafür haben, die bekomme ich auch. Ja, und dann kann ich dir sagen, kann man auch gerne in verschiedene Podcasts vom Saisonbeginn reinhören, dass diese Mannschaft was Besonderes erreichen kann, habe ich von Beginn an gesagt, also von August an war mir klar, es ist unglaublich viel Potenzial da. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bereit zu sagen, ja klar, wir werden deutscher Meister, weil dann heißt es wie immer jedes Jahr, der Leverkusener sagt das immer, wir werden deutscher Meister. Aber dass man den DFB-Pokal, dass man die Europa League, dass man da das, was man letztes Jahr ja auch schon teilweise gezeigt hat, auch nochmal weiterbringen kann. Da war ich mir sicher, dass das, was jetzt dieses Jahr passiert, diese Ausmaße angenommen hat, macht mich einfach nur tierisch glücklich und ja, zeigt einfach, dass man in Leverkusen sehr viel richtig gemacht hat und dass es so auf die Straße gekommen ist. Ja, ist natürlich bombastisch.
Ja, das klingt bei dir jetzt so, als wäre es vom Reißbrett so zu planen gewesen. Jetzt kann ich mal den Ketzer geben, ja, und sagen, vieles von dem, was du jetzt erzählt hast, hast du in vergangenen Jahren auch schon erzählt. Und dann haben wir hinterher über die Entlassung von Peter Bosch, ja. Roger Schmidt und irgendwelchen Verpflichtungen, Seoane, die nicht eingeschlagen, ja, Seoane, genau, und irgendwelchen Verpflichtungen von Spielern, die nicht eingeschlagen haben oder die ihr Potenzial nicht endgültig abgeholt haben bei euch. Oder ausgereizt haben bei euch. Also ja. Das war ja immer schon, also ich habe das immer bei dir vor allen Dingen auch oder bei den Leverkusen-Fans insgesamt so als Prinzip Hoffnung, so hat der Motto, ja, eigentlich sind wir da oben immer irgendwie mit dabei, aber am Ende müssen wir jetzt so trotzig schon sagen, dass wir da oben mitspielen wollen, weil sonst glauben wir es am Ende selber nicht.
Ja, sehe ich total ein. aber das, was es halt unterscheidet zu den Jahren davor, was ich dir auch gerade versucht habe zu sagen, lieber Lars, ist, dass die Transfers, die getätigt worden sind, eben nicht diese typischen Bayer-Transfers waren im Sinne von, klar, es kamen in den letzten Jahren auch Spieler, die ausentwickelt waren, ne? Das darf man nicht falsch verstehen. So ein Dembele zum Beispiel, der kam für viel Geld aus Hoffenheim, auch Amiri, der im Grunde genommen schon ausgebildet war, und viele, die auch gescheitert sind dann, mit Alario zum Beispiel, das alles nicht funktioniert hat. Nur wenn du jetzt natürlich siehst, es kommt ein Granit Xhaka, der jahrelang bei Arsenal London eine wichtige Kraft war, der kommt nach Deutschland zurück, kommt nach Leverkusen. Ja, das war natürlich, und vieles hängt auch mit Xabi Alonso als Trainer zusammen. Das sind natürlich ganz neue Spielertypen, die gekommen sind. Wir haben da nicht über so Larifari Spitzenfußballer gesprochen, die kommen und denken, sie wären was, sondern das sind gestandene Spieler gekommen, die auch wissen, was sie können und wissen, was sie einbringen können. Und das ist, glaube ich, dieser kleine, feine Unterschied. Deswegen aus dem Prinzip Hoffnung, das Prinzip Selbstvertrauen geworden ist und Selbstbewusstsein für den Kader, der da steht. Und dazu kommt natürlich noch, und das hatte kein anderer Trainer, das hatte keine andere sportliche Führung in den letzten Jahren. Und da kommen wir immer auf den Namen Rudi Völler wieder zurück. Es geht ja kein Podcast-Auftritt ohne den Namen Rudi Völler bei mir.
Klar. Dem du ja auch kritisch gegenüberstandest, ja, also genau, sehr lange Zeit. Ja.
Ironischerweise, es gibt zwei Jahre in der Geschichte von Bayer Leverkusen, in denen es maximale Erfolge gab. Das war einmal die Saison 2002, ja, 2-1, 2-2, als er damals zum DFB gegangen ist, auch unter anderem, und nicht sportlicher, also kein Sportdirektor war in Leverkusen. Und jetzt, ja, und jetzt haben wir ein neues Selbstverständnis in Leverkusen. Das, was ich dir ja auch schon so lange, viele Jahre auch hier im Wölfe gesagt
habe. Fühlst du dich bestätigt, hört man so raus.
Ich fühle mich komplett bestätigt, weil da kommt ein Xabi Alonso, Fernando Caro, der wurde von außerhalb geholt, von der Bertelsmann SE, Simon Rolfes, dem ich kritisch gegenüberstand, weil ich dachte, ah, der ist Völler-Schule, der geht so in das gleiche Schema. Nee, gar nicht. Ich möchte nicht sagen, wir haben ein Mir-San-Mir-Gefühl in Leverkusen, aber
das wäre sehr paradox, wenn du jetzt sowas sagst.
Das wäre unglaublich paradox, aber so in gewisser Weise hat sich das unter Alonso schon eingestellt, dass man sehr viel breite Brust hat, aber nicht im Sinne von, ich muss mir die breite Brust einreden, sondern ich kann sie haben, weil die Ergebnisse stimmen und weil das Spiel stimmt. Und das ist eben was, was das so unterschiedlich macht zu den Jahren zuvor, wo ich dir vollkommen recht gebe, wenn das jetzt jemand, wenn jemand in alte Folgen reinhört, der wird oft sowas von mir gehört haben. Aber dieses Jahr ist es fühlt sich anders an im Stadion, im Umfeld. Ich meine, du warst ja auch jahrelang relativ nah dran. Ja, du hast ja jahrelang auch relativ nah erlebt, wie das sein kann in Leverkusen, wenn die Hoffnung überschwappt.
Das stimmt.
So, und das ist einfach dieses Jahr ganz, ganz anders. Es ist eben eine besondere Saison. Es ist eine Meistersaison. Und das, ich erkenne das doch auch, ja.
Ja, wenn du ins Laufen kommst, entsteht, ja.
Genau. Wenn du ins Laufen kommst und so langsam aber sicher schwappt das so in alle Adern deines Körpers über und du weißt, boah, da passiert was Besonderes.
Ja, das ist geil. Ja, ja. Gänsehaut. Ja. Habt ihr einen Balkon? Nee, das ist
am Bayerwerk.
Am Bayerwerk habt ihr einen Balkon, ja, den kenne ich noch. Und das Rathaus ist ja sozusagen in so einer City-Galerie da bei euch drinnen, ne?
Ich schätze mal schon, dass wir eher am Werk was feiern werden dann.
Wenn ja, gut, würde ja auch so passen. Aber das ist der Punkt. Also ganz interessant, würde ich gerne noch mal einmal vertiefen, weil du argumentierst natürlich jetzt aus einer Position der Stärke heraus, weil das alles funktioniert hat. Wenn das nicht so funktioniert hätte, sagen wir es mal so, ja, dann wären alle gekommen und hätten gesagt, ja, Granit Xhaka ist zurückgekommen, als er den Zenit deutlich überschritten hat, ja, hat in der Bundesliga dann logischerweise auch nichts mehr gerissen. Ja, zurückgekommen aus Arsenal, das war sozusagen noch das Gnadenbrot, was er auf seine alten Tage gekriegt hat. Und Xabi Alonso, da ist ein Trainer verpflichtet, der überhaupt nichts nachzuweisen hatte, der als Spieler eine große Nummer war, der meinetwegen auch den Erfolgshunger gepachtet hatte, möchte ich mal sagen, aber der natürlich null nachzuweisen hatte als erfolgreicher Trainer. Ein ähnliches Experiment haben wir ja zum Beispiel mit Marc van Bommel gewagt, ja, was ja so ist ja fast von der Position sogar noch identisch und von den Erfolgen als Spieler auch. Also das ist schon sehr interessant, dass das so funktioniert hat in dem Sinne, und das macht es natürlich, glaube ich, leichter auch, das so zu argumentieren, jetzt weil es so gelaufen ist. Aber es hätte auch anders tatsächlich kommen können, wenn man einfach mal so drauf guckt, objektiv.
Aber ja, das ist der Unterschied. Am Ende ist das Hypothese und das mit Marc van Bommel gescheitert ist, ist Fakt.
Das ist richtig, da gebe ich dir recht. Ja, hast du recht. Ich habe auch keine Argumente auf der Hand. Ich will auch gar nicht den Erfolg schmälern, was das angeht.
Natürlich. Ja. Also zu Beginn von Alonsos Zeit, wenn wir uns jetzt so an die Anfangszeit zurückerinnern, als er gekommen ist, ja, das war Rumpelfußball trotzdem noch. Da hat er versucht, die Mannschaft erstmal wieder aufzurichten. Da hat man so das Gefühl gehabt, der möchte erstmal wieder allen zeigen, dass sie Fußball spielen können, weil einfach die totale Verunsicherung da war. Weil es hat ja auch keiner verstanden, warum das letztes Jahr nicht funktioniert hat, bis zur Entlassung von Seoane. Weil die Mannschaft ist zusammengeblieben, year over year. Man hatte das Gefühl, auch letztes Jahr schon, dachte ich wirklich so, boah, krass, es ist schon cool, dass die Mannschaft zusammenbleibt.
Ja, gut. Wird zwar verletzt, das muss man glauben. Es sind ja so Personalien, ich glaube, ne, das ist ja jetzt ein ganz entscheidender Faktor auch. Ne?
Genau, so. Das ist, dass Florian Wirtz, genau, das kommt ja auch noch dazu. Ich meine, Florian Wirtz war ja auch de facto noch ein kleiner Neuzugang quasi zu Beginn der Saison wieder erneut. Da gebe ich dir vollkommen recht. Nur das musste sich ja auch erstmal entwickeln. Ja, also ich habe auch mit Leuten noch gesprochen letztens bei einem Auswärtsspiel, ich glaube in Darmstadt war es, als wir darüber gequatscht haben, dass die Ersten schon gesagt haben, nach den ersten paar Spielen Alonso dachten sie, ja, die müssen wir wieder rauswerfen. Das funktioniert nicht. Wieder so ein Experiment hier wie Sami Hyypiä vor vielen Jahren. So, komm, Spieler, bla bla bla, klappt nicht. Und ich dachte, also ich bin ehrlich, auch ich war erst skeptisch zu Saisonende, als wir auch in Bochum noch verloren haben. Aber je mehr Transfers kamen, desto mehr hatte ich das Gefühl, aha, okay, da ist ein Plan. Weil jeder Transfer, der kam, das hat genau alle Baustellen geschlossen, die ich in meinem Kopf auch so hatte. Ob es ein linker Verteidiger war, ob es ein Sechser war, aber ein Sechser mit diesem Leader-Anspruch, den ich bei Palacios zum Beispiel noch gar nicht so gesehen habe. Und was uns natürlich auch entgegenkam, und da muss man wirklich, also da klopfe ich dreimal auf Holz hier bei mir, von Verletzungssorgen sind wir größtenteils verschont geblieben. Also wir hatten jetzt mit Boniface eine wichtige Verletzung sozusagen, die jetzt längerwierig ist. Der Afrika-Cup, das haben wir gut überstanden, das haben wir besser überstanden, als wahrscheinlich viele gedacht haben, die da schon geunkt haben. Ja, jetzt bricht Leverkusen ein, weil da wichtige Spieler weggegangen sind nach Afrika. Und da hatten wir auch das nötige Glück, was du dann einfach auch brauchst, was die Bayern zum Beispiel nicht hatten. Aber die Bayern spielen ja trotzdem eine geniale Saison. Wir haben jetzt 10 Punkte Vorsprung, aber vor 3-4 Spieltagen waren wir punktgleich quasi und haben im direkten Duell um im Grunde genommen so die kleine Meisterschaft gespielt. Das Spiel haben wir gewonnen und die Bayern haben halt Verletzungspech, wir haben ein bisschen Glück. Aber das gehört halt alles dazu.
Das natürlich.
Jahrelang andere Vereine. Das ist so. Also von daher.
Nee, es hatten jahrelang andere Vereine halt eben nicht, das muss man ganz klar sagen. Aber in dem Moment, wo Bayern schwächelt, ja, und das ist ja der Witz, ja. Ich meine, Wolfsburg ist ja der letzte deutsche Meister bis jetzt, der nicht Dortmund oder Bayern hieß. So, ja. Das heißt, du musstest ja da sein, oder eine Mannschaft muss immer dann da sein, wenn Bayern schwächelt. Bayern schwächelt diese Saison, haben ganz viel Personaldiskussion und so weiter und so fort. Und Leverkusen ist da so konstant und, ja, ich sag mal, so dominant reingestoßen in diese Lücke, dass am Ende niemand bezweifeln wird, dass das ein verdienter Titel ist. Und das ist das vielleicht auch so ein bisschen auch der Unterschied zu unserer Nummer damals, weil du gesagt hast, das baut sich langsam auf und dann, ah, geil und Gänsehaut und dann zeichnet sich das ab. Bei uns war das ja quasi nur eine geniale Rückrunde, die wir gespielt haben, wo wir alles überrannt haben. Bayern hat geschwächelt, Klinsmann damals noch, hast du nicht gesehen. Und wo wir einfach dann nicht nur den geilsten Fußball da gespielt haben, sondern die ganzen Truppen, die uns sich entgegengestellt haben, einfach überrannt haben. Der Unterschied zu euch ist, was ich jetzt sage, dass ihr quasi von Beginn an sowas von souverän unterwegs gewesen seid. Und ja, ich meine, da reißt eine Mannschaft an wie Borussia Dortmund, die stellt sich hinten rein bei euch, glaube ich, bei dem Spiel.
Ja, das war gut.
So, wo ich sage, was ist das denn eigentlich? Oder auch das Spiel in München. Also normalerweise war es ja immer so, lustigerweise, ich saß ja neulich noch mit Thomas Helmer und mit Mario Basler zusammen bei einem Talk. Und da war das so, dass die gesagt haben, da ging es auch kurz um Leverkusen, da sagten die, also wenn die bei uns angetreten sind, da wussten wir schon, die hatten die Hosen voll, den haben wir in den Arsch versohlt, die sind angetreten, wollten uns schlagen und Meister werden. Am Ende haben sie eine Windel gemacht, so ungefähr. Ja. Und das ist ein kompletter Unterschied, also auch von der mentalen Stärke und dieser Konstanz, an der man Leverkusen diese Saison, glaube ich, festmachen kann.
Glaube ich auch, und ich glaube tatsächlich, dass dieses Hinspiel in München war ein ganz, ganz wichtiges, aber für die ganze Bundesliga. Weil ich erinnere mich, selbst vor dem Spiel in München haben sie alle auch wieder geredet. Jetzt kommt Leverkusen nach München, dann passiert alles wieder das, was immer passiert. Und man hatte keine Angst. Und da hat man zum ersten Mal gemerkt, wenn so eine Mannschaft nach München kommt, also das heißt zum ersten Mal gemerkt, aber viele dachten ja auch, die Bayern, ja, ist wieder uneinholbar vorne dieses Jahr und so. Aber je weniger Angst du zeigst, desto mehr kannst du natürlich gegen die Bayern erreichen. Und das haben dann viele weitere Vereine auch nutzen können, sage ich mal, weil es eben sichtbar war, dass die Bayern verwundbar waren. Und das war dann aber kein Spiel der Verwundbarkeit auch in München, sondern das war ein Spiel, weil Leverkusen sehr, sehr selbstbewusst dahin gekommen ist. Und das ist tatsächlich was, da gebe ich auch den alten Herren des FC Bayern recht. Das war in vergangenen Jahren also ganz, ganz anders. Und das meine ich halt mit diesem Selbstverständnis, was sich entwickelt hat, in die eigene Stärke, ins eigene Können, in die Stabilität, in das taktische Korsett, was Xabi Alonso da schnürt. Und dass eben auch die Mannschaft, dass die Ersatzbank halt auch wirklich mal breit genug ist, dass du das Gefühl hast, dass auch die zweite Garde, weil das war auch immer ein Problem in Leverkusen, der Kader, die Breite hat immer gefehlt. Und jetzt hast du das Gefühl, wenn du einen Spieler A auswechselst, kann der Spieler B ihn nahezu 1:1 ersetzen. Klar, es gibt Ausnahmen. Ich meine, dass Granit Xhaka jetzt seit gefühlt 6-7 Spielen mit der vierten gelben Karte rumläuft, zeigt ja auch schon, dass es natürlich auch ein wichtiger Spieler ist. Der ist vielleicht oder wird's. Das sind vielleicht Spieler, die auf längere Sicht schwieriger zu ersetzen sind. Aber das meine ich halt mit beim Afrika-Cup. Haben dann halt Stanisic und Hinkapié, haben Kusunu und Tabsoba wunderbar ersetzt. Und das ist halt einfach toll zu sehen. Und ich glaube, das macht es, wie du schon richtig sagst, zu was Besonderem, weil es eben kein Stuttgart 2000, wann auch immer war, weil es nicht der VfL 2009, glaube ich, war das ja, oder 10.
Korrekt, 2009.
Genau, 2009, mhm. 2009 war. Aber trotzdem ist das halt was Besonderes. Und ich erinnere mich immer wieder an die Geschichte, als ich damals durch Borken gefahren bin mit so einem VW, mit einem Wolfsburger Kennzeichen. Und da wurdet ihr gerade Meister. Und da haben die Leute quasi, das war total bescheuert eigentlich, ich glaube, die waren super besoffen, aber trotzdem hat sich irgendwie, fand ich, das hat das auch was gezeigt. Die vor meinem Wagen sind die quasi auf die Knie gegangen und haben hier I'm not worthy gemacht, ja. Ne? Weil die Leute wollen andere Meister als die Bayern sehen. Natürlich ist es jetzt kommen wieder diese ganzen 11 Freunde und schieß mich tot, kommen jetzt wieder aus ihren Löchern gekrochen, die vor Monaten noch gesagt haben, wie toll das in Leverkusen ist. Xabi Alonso, Florian Wirtz, tolle neue
Aber Generation. Meister dürft er nicht werden, weil das ist ja wieder sagen, die Tradition.
Jetzt merken sie langsam wieder, scheiße, ist ja Leverkusen, ist ja Bayern, müssen wir aufpassen, dürfen wir nicht mehr machen. So, und da wird es halt immer die geben, die das auch sagen. Aber ganz ehrlich, wie bei euch, am Ende ist das scheißegal, solange der Name auf der Schale steht, kann dir das keiner mehr
nehmen. So sieht das aus, glaube ich auch. Müssen wir aber trotzdem bei allem, was vielleicht noch kommt, einmal auf den Sonntag gucken, auf dieses verkappte, und danke DFL für die Ansetzung, Sonntagabend 19.30 Uhr, was einem das, glaube ich, nochmal richtig versaut. Also für mich ist das ich kann es leider nicht wahrnehmen dann in Leverkusen. Aber was erwartest du da für ein Spiel? Also ist das so ein, also logischerweise mit einem Heimsieg wird da wahrscheinlich schon kalkuliert, gehe ich mal von aus in dem Sinne, aber was erwartest du denn für einen Kick insgesamt?
Also wenn ich mich an das Hinspiel erinnere, das war ein ganz furchtbarer Kick, weil Niko Kovac Fußball kann echt ekelhaft sein als Gastmannschaft oder als gegnerische Mannschaft, weil sehr, sehr körperlich. Ich weiß noch, beim Hinspiel wurde auch sehr viel getreten. Es gab so Nicklichkeiten, so auch irgendwie fast schon unnötige Aggressionen irgendwie in diesem Spiel. Es war irgendwie so hektisch auch. Auch Schiedsrichter war, glaube ich, nicht so gut an dem Tag. Und genau so ein Spiel erwarte ich eigentlich wieder. Ich erwarte wieder eine sehr körperliche Wolfsburger Mannschaft, die versucht auch mal mit so ein bisschen mit so in Anführungsstrichen fiesen Tricks die Lust am Fußball zu nehmen. Also im Grunde das, was Niko Kovac halt macht, wenn er gegen Mannschaften auch spielt, wo er weiß, mit solchen Ärgernissen kann er die Mannschaft ja auch triezen und stören. Und dann wird der VfL, ich weiß nicht, wie mutig man spielen wird. Ich erwarte jetzt nicht so sehr, dass man vom VfL aus sagt, wir wollen jetzt hier das Spiel machen in Leverkusen, sondern wir versuchen aus der, wir kennen die Floskel, geordneten Defensive mit stabiler Körperlichkeit den Konter zu setzen, den Standard zu setzen, um zu ärgern und dann da zu sein und versuchen auch Druckphasen auszuhalten. Ich erwarte nicht viele Tore, ich erwarte kein schönes Fußballspiel, ich erwarte, wenn ein Sieg, aktuell ist es ja tatsächlich so Leverkusener Ding, tatsächlich dann eher knapp zu gewinnen und das reicht mir ja auch. Also klar, ich bin ganz ehrlich, ich denke, wir gewinnen, aber es wird ganz, ganz knapp.
Wird keine Gala, wolltest du sagen?
Wird keine Gala, auf keinen Fall, nein.
Ja, also ich könnte es gar nicht beantworten, wie der VfL Wolfsburg am Sonntag spielt. Das ist so wechselhaft in dieser Saison. Also manchmal mit massivst frühem Pressing, wie wir das gesehen haben gegen Dortmund und gegen Frankfurt jetzt in den letzten Spielen, wo du dem Gegner quasi die Luft zum Atmen genommen hast, schon relativ früh im Spiel. Und auf der anderen Seite hast du manchmal auch so Sachen dabei, wo du dich ja gegen Bochum, Spiel habe ich auch live kommentiert, da fragst du, sag mal, was steht denn hier für eine Mannschaft auf dem Platz, die in keinster Weise in der Lage ist, da irgendwie den Gegner auch körperlich Paroli zu bieten in dem Moment. Also ja, das,
der VfL überrascht mich da aber auch dieses Jahr, finde ich, immer wieder.
Also ja, ich find, danke, ganz, negativ.
Ganz, ja, irgendwie schon tatsächlich, nee, also ich glaube, jeder, der mich jetzt öfter hier gehört hat, weiß ja, dass ich absolut nichts gegen den VfL habe, im Gegenteil, habe ja auch eine persönliche Verbindung auch irgendwie ein Stück weit dahin und deswegen schaue ich natürlich immer auch so drauf, weil das immer so eine Mannschaft ist, die so auf der Schwelle steht, ne? Du hast immer so ein entweder bist du auf der Schwelle und trittst ein bisschen weiter nach oben, auf einmal bist du wieder ein bisschen, stagnierst du, dann gehst du wieder ein bisschen nach unten und so, mir fehlt so ein bisschen dieses, so, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich den VfL Wolfsburg greifen kann diese Saison.
Das ist
so,
richtig. Zwei Schritt vor und drei zurück, habe ich es genannt.
Ja, so, stimmt. Ja, so ein bisschen passt das, ja.
Ja, so sieht es letztendlich aus. Letzte Frage, die ich natürlich stellen muss, weil du es vorhin auch selber angesprochen hast. Jahr 2002. Ich habe das noch selber sehr genau in Erinnerung, weil ich damals eine Freundin hatte, die war Leverkusen, Fan, Sympathisant und sonstiges. Und für die ist natürlich nach den drei Titelchancen, und das baute sich ja auf mit im Sinne von Meisterschaft verspielt, Pokalsieg verspielt, Champions League verspielt, ja, so nach dem Motto, da habe ich gedacht, okay, dann schießen uns die Leverkusen dann im 2002 zumindest noch zur Weltmeisterschaft, das ist auch nicht, hat auch nicht geklappt im Finale, ja, so ungefähr. Das ist ja nicht umsonst dann das Trauma Vizekusen dann geworden letztendlich auch. Zweigeteilte Frage. Erstens, wie viel Sorge hast du, dass das noch schief geht? Zumindest, also mit drei kann ich mir nicht vorstellen, dass ihr drei Sachen da vergeigt. Das würde mich wundern. So, also dass da noch irgendwas von schief geht, insbesondere Richtung deutscher Meisterschaft. Und zweitens, ist das sozusagen die späte Wiedergutmachung des Schicksals von damals?
Also erste Frage kann ich dir aus meiner Warte beantworten. Nein, dieses Jahr geht das nicht schief. Ich sehe einfach, ich sehe es zurzeit nicht kommen, dass Bayer Leverkusen nochmal so einbricht, dass man sagt, man verliert 10 Punkte auf die Bayern. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Also mein Wunschszenario wäre jetzt tatsächlich auch in Dortmund Meister zu werden. Das würde mir persönlich noch eine sehr große Genugtuung hinterhergeben.
Ja, schön, schön.
Um es richtig reinzureiben, vor allem nach Sebastian Kehls wirklich frechem Auftritt im Doppelpass, meiner Meinung nach. Denn, also, weiß ich nicht, ob das sein muss.
Habe ich gar nicht gesehen, was hat er dann gesagt? Das muss ich mir nochmal erklären. Na, ich gucke keinen Doppelpass
Dortmunder, mehr. Die Dortmunder haben das ja vorbereitet, dass die Bayern dieses Jahr so sprechen und wir dann zugreifen. So,
ja, das, ist klar.
Das ist so,
ey, okay, ja gut, da versucht jemand
deine eigenen Tür.
Ja, da versucht jemand sehr viel von sich abzulenken in dem Moment.
Richtig,
geil, habe ich noch gar nicht gekriegt gehabt.
Und den zweiten Teil der Frage, das wäre ja irrwitzig, wenn du dieses 2002er-Trauma, vor allem das Tolle ist, es kennt keiner dieses Vizekusen. Ja, keiner, der in der Mannschaft war, hat auch nur annähernd was damit zu tun gehabt, was da passiert ist damals. Und auch im Verein ist eigentlich in der Führungsposition keiner mehr, der das wirklich nachvollziehen kann. Wenn du dieses 2002er-Trauma dieses Jahr komplett umdrehst, ja, und alle drei Titel plötzlich holst, die du holen kannst. Und das wäre natürlich, hab das in einem anderen Podcast auch gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese Saison, ich bin jetzt seit 2005 in der aktiven Fanszene dabei, dass diese Saison vieles entschädigt für, und das sage ich jetzt auf ganz, ganz hohem Niveau, ne? Bitte versteht mich da nicht falsch, wir haben auch sehr viel Scheiße gefressen, was das angeht, so was so diesen Wunsch angeht, endlich was zu holen. Und dass das einfach, das kann man nicht vergleichen mit einem Verein, der in die zweite Liga gegangen ist, der Relegation gespielt hat. Nicht falsch verstehen. Aber ich sehe das aus meiner Warte, aus der Leverkusener Warte, ist das eben sehr viel von dem, was damals auch mal so schiefgelaufen ist, kommt dieses Jahr einfach zurück mit guter Arbeit. Und deswegen, ja, also mein Wunschszenario ist es, Double zu gewinnen, die nationalen Titel zu gewinnen. Und die Europa League wäre das i-Tüpfelchen. Aber da gehört einfach echt viel zu. Aber die Schale, die kommt dieses Jahr nach Leverkusen.
Sagt Kevin Scheuren, mein Experte für Bayern 04 hier im Wölferradio, das seit vielen Jahren. Ich ziehe den Hut, sage ich. Also nicht nur vor dir, vor deiner Konstanz und Vehemenz über die Jahre und im Einsatz dafür für deinen Verein, muss man ja auch mal anerkennend letztendlich sagen. Und ja, wünsche viel Erfolg, allerdings erst nach Sonntag. Ja, weil wir brauchen die Punkte leider auch. Ja, und es wäre gut, wenn wir, also es wäre auch ein gutes Zeichen, wenn wir aus Leverkusen was mitnehmen könnten. Es würde zu dieser Mannschaft des VfL Wolfsburg auch passen, wenn es ausgerechnet gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter irgendwie was geben würde. Aber ja, zu rechnen ist damit letztendlich nicht. Aber ja, wie gesagt, weiterhin alles Gute in Leverkusen. Und ja, ich bin auch dafür, es wird mal Zeit für einen anderen deutschen Meister. In dem Sinne, vielen Dank fürs Gespräch.
Danke für die Einladung, Lars. Alles Gute.
Das war's wieder für heute. Das war das Wölferadio, euer VfL-Podcast. Zu finden und zu hören überall dort, wo es eben Podcasts gibt oder auf wolfs-blog.de. Nochmal der Reminder für euch alle. Wir sind Sonntag ab 19.15 Uhr für euch on air bei Wölferadio Arena Live. Werden unsere Moderatoren Jan Schildwächter und Holger Ballwanz das Spiel gegen die Werkself aus Leverkusen für euch kommentieren. Wir hören uns, wenn ihr wollt, nächste Woche bereits wieder hier im Wölferadio. Dann unter anderem natürlich mit einem Blick auf das nächste bevorstehende Heimspiel gegen den FC Augsburg. Bis dahin wünsche ich euch eine hoffentlich angenehme Woche. Mit grün-weißen Grüßen verabschiedet sich aus Hamburg wieder Christian Ohrens.
Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Ein grünes Licht ist wunderschön. Jedes Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort seh. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lest in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL, nur der VfL, nur der VfL.
egal. Wir stehen zusammen.